Für Forschende aus Pharmazie und Medizin ist es die wohl spannendste Auszeichnung des Jahres, die Verleihung des Medizin-Nobelpreises. Dieses Jahr ging er an die Immunforscher Mary Branco und Fred Ramsdell aus den USA sowie Shimon Sakaguchi aus Japan. Ausgezeichnet wurden sie für ihre Entdeckungen im Bereich der peripheren Immuntoleranz. Kurz gesagt verhindert die, dass das Immunsystem den eigenen Körper angreift, wodurch Autoimmunerkrankungen vermieden werden. Die Forschung erklärt auch, warum nicht jeder Mensch schwere Autoimmunerkrankungen entwickelt und eröffnet Wege für innovative Behandlungsansätze. Auch gegen Krebs.
Diese zelltötenden T-Zellen brauchen einen Gegenspieler, der ihnen sagen kann, lass mal stecken, lass mal gut sein. Und das genau sind die Zellen, die jetzt die Nobelpreisträgerin und die beiden Nobelpreisträger identifiziert haben.
Microscope. Pharma Insights aus Forschung und Medizin. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Microscope. Mein Name ist Philipp Eins. Und was wäre dieser Podcast über das Ereignis des Forschungsjahres ohne meinen bestens informierten Co-Host, Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke.
Ja, hallo.
Ja, Herr Hömke, die einen fiebern vor dem Fernseher bei der Fußball-WM, die anderen bei der Verleihung der Nobelpreise. Wie ist denn das bei Ihnen?
Also, ich bin ein großer Fan des Frauenfußball. Insofern, wenn da WM ist oder EM, dann bin ich damit dabei.
Dann fiebern aber Sie auch mit, okay.
Dann fiebere ich mit und ich fieber aber auch mit, wenn die Nobelpreise vergeben werden. Und zwar vor allen Dingen eben der für Physiologie oder Medizin, wie er mit vollem Namen heißt, oder eben auch der für Chemie.
Mhm. Kam jetzt die Verleihung an die Immunforscher? Wir haben ja gerade gehört, auch woran die geforscht haben. Kam das überraschend für Sie? Hätten Sie einen anderen Favoriten gehabt?
Also ich hätte furchtbar viele Favoriten gehabt. Es ist einfach so viel Bahnbrechendes geschehen seit, sagen wir mal, den 1990er Jahren, dass man Kandidaten und Kandidatinnen hat, die alle gleichermaßen plausibel wären. Ich hatte mal so zwei Sachen in die engere Wahl genommen und mich auch ein bisschen darauf vorbereitet. Insofern war es dann aber doch völlig überraschend, dass es dieses Thema und diese Leute waren.
Trotzdem zu Recht, würden Sie sagen?
Also das ist ein Riesenthema und allein von der, sag ich mal, von der Bedeutung für das menschliche Leben in Gesundheit und Krankheit ist das extrem wichtig, was Sie da rausgefunden haben. Und es war schwierig rauszukriegen, es war nicht offensichtlich. Insofern haben Sie da wirklich Großes geleistet. Und dazu kommt, dass wenn man eben einmal diese Immuntoleranz ein gutes Stück verstanden hat, dann erkennt man auch gleich, dass man neue Therapien entwickeln kann, um Krankheiten besser behandeln zu können, für die man heute immer noch nur, ich sag mal, mittelgute Lösungen hat.
Und da tauchen wir auch gleich noch genauer ein. Zunächst aber nochmal, die Geschichte des Medizin-Nobelpreises ist ja so, dass es dort einige Preisträger gab, die die Medizin wirklich bahnbrechend beeinflusst haben. Ist Ihnen da so ein prominentes Beispiel im Gedächtnis, wo Sie auch öfters mal vielleicht dran zurückdenken?
Also man kann das wirklich eigentlich für jeden der Medizin-Nobelpreise sagen, dass sie wirklich einen wesentlichen Einfluss auf die Medizin hatten. Die Forschung zum Neandertaler ist vielleicht nicht ganz so direkt mit einer therapeutischen Anwendung gekoppelt wie anderes. Aber es gab einige Nobelpreise, die wirklich ganz konkret für Pharmaforschung vergeben wurden. Manchmal für bestimmte Medikamente, wie etwa die Entwicklung eines völlig neuen Malaria-Medikaments durch Tu Youyou, eine chinesische Forscherin. Aber manchmal auch für, ich sag mal, Strategien für die Pharmaforschung. Und da sind also für mich die herausragenden Beispiele Frau Allien und Herr Hitchings, die in den 1950er und 1960er Jahren vor allen Dingen in einem US-amerikanischen Pharmaunternehmen Barrow Wellcomes eine völlig neue Art der Pharmaforschung etabliert haben gemeinsam.
Kommen wir mal zurück in die Gegenwart und schauen genauer, woran die diesjährigen Preisträger geforscht haben. periphere Immuntoleranz. Sagt dem einen oder der anderen vielleicht nichts, mir auch nicht. Was genau hat es damit auf sich?
Das ist ein wesentlicher Teil unseres Immunsystems. Wenn man über das Immunsystem redet, dann redet man häufig einfach über die B-Zellen, die T-Zellen, so als die prominentesten Vertreter, die B-Zellen und ihre Verwandten, das sind die Zellen, die Antikörper machen. Und die T-Zellen, da denkt man dann zuerst an die Zellen, die eben durch den Körper patrouillieren und Zellen durchscannen, wenn ihnen was fremd vorkommt, weil da ein Virus in der Zelle ist oder weil die Zelle krebshaft verändert ist, dann drängen sie die eben in den Selbstmord. So. Aber diese zelltötenden T-Zellen brauchen einen Gegenspieler, der ihnen sagen kann, lass mal stecken, lass mal gut sein. Und das genau sind die Zellen, die jetzt die Nobelpreisträgerin und die beiden Nobelpreisträger identifiziert haben. Zellen, die regulatorische T-Zellen heißen, eben nicht zytotoxische T-Zellen, sondern regulatorische T-Zellen, wird gerne abgekürzt mit T-Rex, was zum einen natürlich für T regulatorisch steht, aber klar, es ist natürlich auch ein Wortspiel damit, dass der Tyrannosaurus Rex abgekürzt auf Englisch eben auch T-Rex heißt. Aber sie sind eben nicht, gerade nicht so wild wie ein T-Rex mit seinen Zähnen, der da irgendwo durch die Urwelt pirscht, sondern es sind im Gegenteil die Zellen der Beruhigung sozusagen. Die patrouillieren auch im Körper und wenn sie feststellen, dass irgendwo T-Zellen überreagieren wollen, dann können sie die eben mit Botenstoffen beruhigen, das heißt dazu bringen, eben ihren Angriff nicht zu machen.
Das klingt gleich nicht mehr so gefährlich, wie man sich das vielleicht erstmal vorstellt. Warum ist diese Entdeckung denn so ein Meilenstein für das Verständnis des Immunsystems? Also diese T-Zellen und genau diese beruhigenden Begleiter.
Also zum einen muss man natürlich, um das Immunsystem zu verstehen, begreifen, wo sozusagen überall die Balancen sind. Und es sind an vielen Stellen Balancen. Es gibt eben Einflüsse, die Immunzellen aktivieren können und es muss irgendwo auch Einflüsse geben, die sie wieder inaktivieren können oder dämpfen können. Aber es ist eben auch deswegen wichtig, weil man Krankheiten kennt, Autoimmunkrankheiten, bei denen also das Immunsystem fehlgeleitetermaßen körpereigenes Gewebe angreift. Das können eben Nervenzellen oder ihre Umhüllung sein im Falle der multiplen Sklerose. Das können aber auch ganz andere Zellen, meinetwegen in Gelenken sein, bei der rheumatoiden Arthritis und so weiter. Und dann muss man natürlich verstehen, was ist denn da schiefgegangen und wie könnte man hier positiv wieder eingreifen, damit das Immunsystem das lässt. Und da ist es einfach wichtig, sozusagen diese potenziellen Unterstützer einer solchen Therapie kennenzulernen, was die T-Rex eben sind.
Nun wurden die Forschenden ausgezeichnet erstmal für dieses Verständnis, diese Grundlagenforschung. Sicherlich hat dieses Verständnis aber auch Auswirkungen für andere Medizinerinnen und Mediziner und andere Forschende. Wie groß ist dieser Einfluss auch in der Grundlagenforschung? Lässt sich das irgendwie ermessen?
Also je tiefer man reinliest, desto mehr merkt man, an welchen Stellen noch eben Immunzellen, sowohl die abwehrenden Immunzellen als auch die dämpfenden Immunzellen, eine Rolle spielen. Es gibt neben den Autoimmunkrankheiten noch eine große Gruppe von Krankheiten, wo es genau andersrum ist, nämlich die Krebserkrankungen. Krebserkrankungen dürfte es eigentlich nicht geben, wenn das Immunsystem immer perfekt gearbeitet hat. Wenn dem Immunsystem aber eben doch mal krebshaft veränderte Zellen entgangen sind, die sich dann vermehren können, dann kann es dazu kommen, dass diese Zellen allmählich Tricks anfangen zu benutzen, mit denen sie eben in ihrer Umgebung das Immunsystem lahmlegen können. Das heißt, für die Krebszellen können eben solche regulatorischen T-Zellen auch sehr nützlich sein, nämlich gerade wenn sie besonders aktiv machen. Die Krebszelle sorgt dafür, dass die regulatorische T-Zelle in ihrer Nähe sehr aktiv ist. Und was macht die dann? Wenn dann angreifende T-Zellen kommen, zytotoxische T-Zellen, dann dämpft sie die runter, dass die nicht aktiv werden. So. Und die T-Rex aber missbraucht werden dazu, diesen Krebs vor Immunangriffen zu schützen, dass ich dann eben wirklich ein sehr, sehr weites Feld habe, um an diesen Erkenntnissen der Nobelpreisträger anzuknüpfen.
Und schauen wir doch in diese Felder mal etwas genauer rein. Im nächsten Schritt, also es gibt eben Autoimmunerkrankungen, das haben wir ja gerade jetzt gehört, bei denen das Immunsystem, das eigentlich unser Freund und Helfer ist, sich trotzdem gegen uns richtet. Welche Therapien konnte man dann entwickeln auf der Basis der Erkenntnisse der ausgezeichneten Forscherinnen und Forscher? Welche Therapien konnte man entwickeln, um genau solche Autoimmunerkrankungen ja besser zu heilen oder auch zu verhindern?
Die medizinische Forschung, und zwar sowohl eben an Universitäten, Forschungsinstituten als auch in zahlreichen Unternehmen, die arbeitet immer noch dran, wirklich serienreife Therapien auf diesen Erkenntnissen aufzubauen. Die erste Idee war natürlich, regulatorische T-Zellen doch so hilfreich sind im Immundämpfen, lass uns einfach die Zahl vermehren im Körper, wenn wir eine Autoimmunkrankheit behandeln wollen. Und dann hat man eben festgestellt, jawohl, man weiß, wie man die vermehren kann. Man kann also welche entnehmen, kann die im Labor vermehren, indem man einen bestimmten Stoff dazu gibt, der die dazu anregt, sich zu vermehren. Wunderbar, und dann kann man die doch infundieren. Oder man kann auch diesen Stoff in den Körper injizieren und dann macht er das ja direkt vor Ort sozusagen. Das ist aber nicht so einfach. Das ist deswegen nicht so einfach, weil es auch für die Zahl dieser regulatorischen T-Zellen im Körper wieder so ein System des Ausgleichs gibt. Das heißt, wenn man da jetzt mal eine Portion regulatorische T-Zellen hinzufügt, dann arbeitet der Körper daran, die Zahl wieder auf den Normalwert runterzuregeln. So, das heißt, man hat nicht lange was davon. Und insofern musste man lernen, wie kann man das denn besser machen, wann und wie kann man tatsächlich mal die Zahl so erhöhen, dass das auch länger bleibt. Und man hat außerdem eine Erkenntnis dazu gewonnen, nämlich es ist nicht nur wichtig, dass regulatorische T-Zellen da sind, sie müssen auch wirklich aktiv sein. Und regulatorische T-Zellen können auf andere Immunzellen einwirken, um sie zu dämpfen, aber es gibt auch den Rückweg. Es können auch andere Zellen eben auf diese regulatorischen T-Zellen einwirken und sagen, halt dich mal bitte zurück. So. Und man muss nun lernen, wie man genau diesen Einfluss abschirmen kann. So. Das ist eine Erkenntnis, die verdanke ich einem Forscher aus einem Mitgliedsunternehmen, Merck, der mir einige Informationen jetzt im Vorfeld unserer Aufnahme noch hat zukommen lassen. Und er sagt, genau das ist etwas, woran sie intensiv arbeiten, eben festzustellen, wie können wir regulatorische T-Zellen wach und aktiv halten, wenn wir sie brauchen, um eben beispielsweise bei einer Autoimmunkrankheit dämpfend einzuwirken.
Es klingt aber auch so, als sei man da noch wirklich mitten in der Forschung drin.
Ganz genau.
Und da gibt's noch kein Ergebnis. Nichtsdestotrotz, bekannte Autoimmunkrankheit, die vielleicht viele kennen, ist Multiple Sklerose. Einige Menschen leiden darunter. Ist da Hoffnung in Sicht, dass wirklich da auch bald mal Therapien wirklich zur Anwendung kommen und auch Menschen helfen?
Es wird in klinischen Studien erprobt, allerdings eben noch nicht in Phase-3-Studien, sondern man ist noch in früheren Studien, aber man ist doch immerhin aus dem Laborstadium raus und kann jetzt wirklich gucken, was ist tragfähig, wenn man diese Therapien auch mal mit Patientinnen und Patienten zusammen erprobt. Weil man eben hier sich in einem System bewegt, in dem es so viel Einflüsse gibt, so viel, das eine wirkt auf das andere kann aber auch wieder zurückwirken auf das eine. Weitere Zellen, weitere Organe greifen auch noch mit ein. Deswegen kann man sich da nur sehr vorsichtig weiter bewegen und kann nicht einfach sagen, zack, wir machen eine Therapie rein, passt, alles klar, fertig. So. Aber man lernt doch immer genauer, wie man eben sinnvoll so eingreifen kann, dass man eben die Balance zwischen Aktivität der verschiedenen Immunzellen doch peu à peu normalisieren kann, wenn sie nicht normal ist.
Kommen wir mal zum nächsten Forschungsgegenstand, nämlich die Krebstherapie. Sie haben ja schon kurz umrissen, worum es da geht. Das Stichwort sind Krebsimmuntherapien. Was verbirgt sich dahinter?
Krebsimmuntherapien ist so ein Überbegriff für all die Therapien, bei denen man eben nicht am Immunsystem vorbei versucht, den Krebs zu bekämpfen, sondern genau eben das Immunsystem dabei unterstützt, seinen Job zu tun, die Krebszellen zu bekämpfen. So. Das geschieht zum Teil mit Hilfe bestimmter Wirkstoffe. Das geschieht aber auch zum Teil damit, dass man Immunzellen entnimmt, die gentechnisch so verändert, dass sie noch besser die betreffenden Krebszellen erkennen können. Die vermehrt man, infundiert sie dann zurück. Die heißen dann CAR-T-Zellen. So. Und die können dann eben noch besser als die T-Zellen zuvor den Krebs angreifen. Allerdings eben vorausgesetzt, dass sie nicht gelähmt werden oder gedämpft werden eben von regulatorischen T-Zellen. So. Und es gibt einige Krebszellen, die sich eben umgeben mit regulatorischen T-Zellen, um genau das zu machen. Wenn zytotoxische T-Zellen kommen, die runterzudämpfen, dass sie nichts mehr machen. Mhm. So. Also ist die Idee hier eben, wenn man so eine Immuntherapie noch zuverlässiger, noch wirksamer machen will, dann kann man das dadurch tun, dass man die regulatorischen T-Zellen zumindest für eine Zeit lang runterdämpft, damit die eben genau ihre Dämpfung nicht machen können. Das heißt, dann ist Bahn frei eben wirklich für die zytotoxischen T-Zellen, die die Krebszellen mit voller Härte treffen können.
Und das sind ja auch Anwendungen und Therapien, die ja schon umgesetzt werden, oder?
Also die Immuntherapien grundsätzlich werden schon umgesetzt. Was jetzt eben in der Probung ist, wie kann ich dann während der Therapie die regulatorischen T-Zellen mal dazu bringen, sich zurückzuhalten. So, das ist auch in der Erprobung, aber noch überhaupt nicht serienreif.
Kommen wir noch zu einem dritten Punkt, nämlich Organtransplantation. Die lassen sich durch die Erkenntnisse der diesjährigen ausgezeichneten Forscherinnen und Forscher besser durchführen. Das fand ich auch sehr interessant. Wie genau funktioniert das?
Die Organtransplantation, da steht man ja vor der Herausforderung, dass man sehenden Auges sozusagen jemandem fremdes Gewebe gibt. Das heißt, da ist dann ein Fremdkörper, in dem Fall sogar ein sehr großer Fremdkörper, eine ganze Niere oder eine ganze Leber, ein ganzes Herz im Körper und soll trotzdem nicht als Fremdkörper bekämpft werden. Und was man dafür bisher normalerweise macht, ist, dass man eben Immunsuppressiva gibt, also Medikamente, die einen großen Teil des Immunsystems runterbremsen. Der Nachteil dabei ist natürlich, dass damit auch die Bekämpfung von Krankheitserregern und von Krebszellen auch mit runtergedämpft ist. So. Und die Idee ist nun, und das wurde auch schon erfolgreich erprobt, wenn man jetzt dafür sorgt, dass regulatorische T-Zellen da ihren Einfluss geltend machen können, dann kann man vielleicht an den Immunsuppressiva einsparen. Können Sie nicht ganz weglassen, aber man braucht vielleicht nicht so viel davon. Und weil die regulatorischen T-Zellen ja nicht das ganze Immunsystem irgendwie runterbremsen, sondern nur eben ihren Einfluss geltend machen auf die zytotoxischen T-Zellen. Deswegen wäre das eine gezieltere Immundämpfung, als man sie mit normalen Immunsuppressiva so hinbekommt.
Das heißt, Patientinnen und Patienten, die werden auch weniger anfällig für andere Infektionen wiederum.
Ja, genau. Das ist auf alle Fälle die Hoffnung, das Ziel, das man damit verbindet. Und da gibt es tatsächlich gute Ergebnisse, dass sowas funktioniert. Auch das ist noch nicht zugelassen. Aber da ist man doch schon relativ weit, dass man sagen kann, ja, das Konzept trägt. Und man arbeitet darauf hin, das jetzt eben wirklich zu zugelassenen Therapien hinzuentwickeln.
Gibt es generell noch Perspektiven, die Sie für die Immunforschung sehen? Oder würden Sie sagen, na gut, das ist jetzt so ein bisschen ausgeforscht, das ist verstanden, wie das funktioniert im Körper. Machen wir einen Strich drunter.
Also, denn das weiß ich nicht, ob ich das noch erlebe, dass es mal heißt, wir kennen jetzt alle Komponenten des Immunsystems. Also es ist unglaublich, dass also wirklich Jahr für Jahr immer wieder neue Aspekte des Immunsystems aufgedeckt werden. Es ist unglaublich kompliziert, es sind unglaublich viele Moleküle im Spiel. Der Körper ist groß und was in einem Winkel des Körpers geschieht, kann ein ganz anderes Zusammenspiel von Teilen des Immunsystems sein, als was in einem anderen Teil geschieht. Man sieht auch bei immer mehr Krankheiten, dass da irgendwie das Immunsystem eine Rolle spielt, wo man es früher gar nicht gedacht hatte. Also Endometriose ist so eine Krankheit bei Frauen. Auch da hat man jetzt Gedanken, dass möglicherweise ein Aspekt von Autoimmunkrankheit haben könnte. Also das nur so als Beispiel. Und insofern ist das Immunsystem eindeutig ein Feld, in dem unglaublich viel Forschung kommt, unglaublich viele überraschende Erkenntnisse auch gemacht werden. Und erfreulicherweise auch ein Thema, das sehr, sehr stark in Deutschland bearbeitet wird. Also viele wichtige Komponenten des Immunsystems wurden auch in jüngerer Zeit in Deutschland entdeckt oder erstmals in ihrer Rolle verstanden und auch, ich sag mal, absolute Pionierleistungen in der Therapie von Autoimmunkrankheiten kommen immer wieder aus Deutschland.
Also, das Immunsystem ist ein Thema, das uns noch weiter beschäftigen wird, vielleicht auch in diesem Podcast. Das war es aber erstmal mit Microscope für dieses Mal. Mit dabei wieder Dr. Rolf Hoempke, Forschungssprecher beim VFA. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Neues aus der Pharmaforschung finden Sie wie immer auch online unter www.vfa.de. Und wenn Sie noch mehr wissen wollen, unser Format Makroscope, das liefert wirtschaftspolitische Hintergründe aus Forschung und Industrie. Jetzt auch alle zwei Wochen mit einem neuen Newsformat. Danke fürs Zuhören, ich bin Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.